Schön schwarz.
Shane Black.
So, willkommen in Sachsen.
Shane. Hallo und herzlich willkommen. Achso, nee, ich bin gar nicht Christian. Sorry.
Hallo und herzlich willkommen zum 107. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Shane Black-Film The Nice Guys, über Stolz und Vorurteil und Zombies und die neue TNT-Serie Animal Kingdom. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Malte Springer.
Hallo.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo.
Ja, ich muss mich ein bisschen für meine Stimmung im letzten Cast, ich weiß nicht, ob man es im Cast gehört hat, entschuldigen, ich war, glaube ich, noch nie so schlecht drauf, als wir den Cast aufgenommen haben. Und dann noch diese Filme, weiß ich nicht, Warcraft und Money Monster. Ich hatte ein bisschen Angst, dass dieser Cast auch so wird, aber das ist diesmal nicht so. Also das hat mich nicht so doll gestört. Wie geht's euch sonst so? Wie war eure Woche? Seid ihr wieder voll in Pencast-Laune?
Ja, ich freue mich, dass die Woche rum ist. Sie war dennoch gut. Deswegen, also, keine Ahnung. Ich freue mich auch schon wieder auf den Cast gefreut. Die Versammlung der vier Reiter der A-Podcast-Lübse, wie ich es ja immer nenne. Nee, ich habe richtig Bock, ne? Und auch gute Filme zum drüber schnacken, glaube ich.
Ja. Mhm. Es ist zwar ein bisschen doof mit dem Schneiden immer, wenn wir sonntags casten, aber ich habe festgestellt, es ist viel angenehmer, weil man dann samstags noch besser ein paar Filme und dann einen noch Sonntag früh, so dann braucht man sich die Woche nicht so mit den ganzen Filmen rumplanen. Gefällt mir sehr gut eigentlich, aber ja, ich bin gut gelaunt und super fit und super gut drauf, sagt man.
Das ist schön.
Sagt man so. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich auch cool, einfach nicht unbedingt, dass es Sonntag ist, sondern dass wir wieder einen festen Termin haben irgendwie, eine feste Zeit. Da kann man ganz gut mit planen und ich hatte auch irgendwie Spaß bei den Sachen gucken diese Woche. Also es war nicht alles so die besten Sachen des Jahres, aber glaube ich, wird ein gutes Gespräch jetzt.
Ja, glaube ich auch. Genau, letztes Mal kam man dann auch erst am Montag rauf, weil ich keinen Bock hatte. So, aber diesmal glaube ich, werde ich heute an diesem Sonntag noch online stellen. Wir kommen zur Hörerpost.
Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Hester hat uns einen Kommentar geschrieben und zwar auf unserem Podcast-Server. Da, wo wir die Casts hochladen und mal einfach Vorschläge für zu besprechende Horrorfilme geschickt. Don't Look Now, Freaks und Let the Right One In. Also die sammeln sich langsam an. Also der Horrorcast kommt auf jeden Fall dann im Oktober. Und dann noch Supercast wie immer. Da ging es um den Cop-Thriller-Cast. Und den fand ich auch im Nachhinein eigentlich echt cool. Finde ich cool, dass wir den gemacht haben und freue mich schon auf auch den nächsten Themencast. Ich hätte Bock. Worauf ich, glaube ich, am meisten Bock habe, ist so 80er, 90er Comedy, wenn wir irgendwie die nackte Kanone Ritter der Kokosnuss und vielleicht einen Police Academy Film oder sowas. Da hätte ich, glaube ich, das nächste Mal richtig Lust drauf, sowas zu machen.
Ja, klar.
Du hast doch auch hast ein paar Twitter-Kommentare, ne?
Achso, ja, wir haben die Fanbase hat wieder fleißig getweetet. Hauptsächlich ging es um den Warcraft-Film. Erdnussflip, glaube ich. Ja, Erdnussflip schreibt: Trotz der angesprochenen Kritikpunkte würde ich mich über einen Warcraft 2 freuen. Mhm. In China geht der ja durch die Decke. Das stimmt auch. Das hat auch Neo Biota gepostet, dass Warcraft eben nicht mega gefloppt ist, sondern eigentlich nur in Amerika und in China richtig erfolgreich ist.
Ja.
Ganz richtig. Und ich denke mal, Warcraft 2, da kommen wir sowieso nicht drum rum. So, die werden da schon 7 bis 8 Teile raushauen insgesamt. Und also ich weiß gar nicht, ob sie vorhaben, die Geschichte, weil eigentlich. Also nach der tatsächlichen Geschichte würde jetzt erstmal so ein langweiliger Film kommen und dann erst der dritte Teil wäre dann erst die Geschichte von Thrall. Und die würde mich ja so ein bisschen interessieren. Mhm. Dann der Ork, der bei den Menschen aufwacht und aufwächst.
Aber der wird doch am Ende da angespült wie Moses. Also das könnte man doch theoretisch erzählen im nächsten Film.
Ja, ja, eben. Deswegen, also es wird so ein bisschen gemunkelt, dass eventuell quasi diese langweilige Story, die da jetzt erstmal noch kommt, mit irgendwie halt nochmal Krieg, Ork, Menschen, erstmal dann übersprungen wird oder so. Wer weiß.
Genau, ja, wird man sehen, das ist ein bisschen so, ich frage mich mal, ob die in China einfach noch nie irgendwie CGI gesehen haben und deswegen diese Sachen, das ist ja auch Pacific Rim ist da ja auch total eingeschlagen damals. Weiß man nicht so genau, was los ist bei den Chinesen. Warum die jetzt so, vielleicht zocken die, ist es so eine große Warcraft-Nation, vielleicht deswegen. Sein, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie da die Demografie ist, wie viele Leute da überhaupt in Kinos gehen können, wie weit das verbreitet ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass
so. Kinos, also ich weiß auch in, heißt es aber.
Ja, in Kinos. Die gehen alle in kurzen Hosen nur in die Kinos. Ja. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel so in Tansania und Kenia gab es gar keinen Kinomarkt. Also alles, was man kaufen konnte, war, glaube ich, einfach nur raubkopiert irgendwo auf der Straße. Und in Indien hauptsächlich halt auch die ganzen Bollywood-Filme. Ne? Also ich weiß nur noch, dass ich James Bond damals
im Kino gesehen habe in Indien. Es ist, soll ja ein riesiger, noch zu erschließender Markt sein. Deswegen war ja Transformers 4, also hat ja auch gezielt gespielt und der wurde ja auch zum Teil da auch produziert und nicht zuletzt aus dem Grund und der hat ja da auch richtig gesellt, also ohne Ende, ne? Also und ich glaube, da versucht man so ein bisschen, da schielt man so rüber nach Siam.
Ja, und wir kommen zum ersten Thema des Gasts und das ist The Nice Guys. Coming soon from Warner Brothers Pictures. When you're in trouble, when there's nowhere to turn, you can always call on The Nice Guys.
Starring Russell Crowe, Ryan Gosling, and introducing Kim Basinger as Judith Kuttner. Before we go solving the crime of the century, let's deal with the rotting corpse. I've got a plan.
The Nice Guys ist ein Neo-Noir-Crime-Buddy-Comedy-Film, steht so im Internet, von Shane Black. Seit dem 2. Juni, glaube ich, in Deutschland im Kino. Shane Black hat Kiss Kiss Bang Bang gemacht, daher kennt man den. Und er wird auch den nächsten Titel der Predator-Reihe machen, soll irgendwie 2018 kommen. Und es wird gemunkelt, 50 Cent ist involviert. Also da können wir uns schon mal richtig drauf freuen. Das wird bestimmt wieder ganz toll. gut, aber wer sind die Nice Guys? Die Nice Guys sind eine A Cappella-Gruppe aus Köln.
Oh, den bitte ich auch.
Den musste einer.
Ja, es musste sein. Nein, die sind natürlich niemand anders als der Privatdetektiv Holland March, gespielt von Ryan Gosling, und Auftragsschläger Jackson Healy, gespielt von Russell Crowe. Die sind befinden sich in Los Angeles der 80er Jahre und müssen wider Willen zusammenarbeiten, um den Fall eines vermissten Mädchens und einer toten Pornodarstellerin aufzuklären. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil die beiden weder sonderlich gut in dem sind, was sie tun, und auch keine Ahnung haben, in was sie da wirklich involviert werden. Und so stolpern die beiden Taugenichtse von Hinweis zu Hinweis und versuchen nebenbei noch ihre Leben halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Und ja, hilarity ensues, vermutlich. The Nice Guys. Geht so gerade modernes Comedy-Kino oder doch nur modernes Comedy-Kino, was gerade so geht?
nicht schlecht. The Nice Guys, Film von Shane Black, der die Drehbücher geschrieben hat zu Lethal Weapon-Film, Last Boy Scout auch gemacht hat, den habe ich immer noch nicht gesehen. Der soll ja auch ganz cool sein, eigentlich mit Bruce Willis. Und dann eben mit Kiss Kiss Bang Bang so ein bisschen seine eigene Renaissance wieder hatte. Iron Man 3 ja auch so ein bisschen auf so einen Buddy-Cop-Film getrimmt hat damals. Und sich jetzt mit The Nice Guys wieder zurückmeldet. Und was mir an The Nice Guys richtig gut gefällt, ist, dass wir Russell Crowe und
Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Dass wir Russell Crowe und Ryan Gosling mal in solchen Dulli-Rollen sehen. Russell Crowe als so fetten Schlägertyp und Ryan Gosling als so Private Investigator, der einfach ein absoluter Idiot ist. Mir gefällt gut daran, dass die ja eigentlich beide für so die absolute Männlichkeit stehen mit Drive und Gladiator auf so unterschiedlichen Ebenen. Und ich gedacht hätte, dass das schon eigentlich auch eitle Typen beide sind. Also gerade bei Russell Crowe, weiß man auch, wie er sich so äußert, dachte ich immer, dass das eher so ein Arschloch ist. Und da finde ich eigentlich cool, dass sie hier mitgemacht haben. Man merkt auch, dass die Themen, die in The Nice Guys drin sind, ich habe die Lethal Weapon Filme leider immer noch nicht gesehen, aber eben Kiss Kiss Bang Bang, den ich schon sehr mochte. Eine meiner Lieblingszeilen ist, wo Robert Downey Jr., da sind ja Robert Downey Jr. und Val Kilmer quasi diese Buddy Cops. Ja, ja. Und da ist Robert Downey Jr., der ja eigentlich ein Einbrecher ist und wird dann so ein bisschen zum Cop erst auf so einer Hausparty, auf so einer Cocktailparty, und ihm wird gefragt, was machst du so? Und er sagt, ich bin Rentner, ich habe den Würfel erfunden. Das ist einfach immer noch super. Was man ein bisschen merkt, also das sind sehr ähnliche Filme, Kiss Kiss Bang Bang und The Nice Guys, außer dass The Nice Guys natürlich in den 70ern spielt, aber du hast so einmal halt, dass die Leute so einen Fall auflösen müssen. Es geht so ein bisschen um Prostitution. Frauen werden auch immer sehr sexualisiert in den Filmen. Dann gibt es so taffe Mädchen, die vielleicht mal vergewaltigt worden sind oder die dann so, ja, auf die falsche Seite des Gesetzes kommen, aber dann auch doch sehr verbal eigentlich sind und versuchen sehr cool zu sein. Du hast so ziemlich coole Loser-Typen eigentlich. Also du hast nicht so diese richtig abgehalfterten Action-Cops, sondern hast eigentlich schon ganz schöne Idioten. Und du hast manchmal auch so ein bisschen so leichten Body-Horror. Also das hatte ich hier so, als er sich da diese Hand aufschlitzt, hat versucht, in diese Kneipe einzubrechen. Da wird ja Robert Downey Jr. wird in Kiss Kiss Bang Bang da der Finger abgeschnitten. Da müssen sie so eine Leiche verschwinden lassen. Dann sind sie so eine Upper Class unterwegs, wo so verkleidete Frauen und Nixon und sowas sind. Also man hat so ein bisschen, gibt so Verwechslungssachen. Und es gibt auch in The Nice Guys wie in Kiss Kiss Bang Bang so zwei vermisste Frauen, bei denen man nicht so richtig weiß, ob sie vielleicht dieselbe sind oder was es damit auf sich hat. Und dann ist das alles so ein, ja, ein Teil eines größeren Netzwerks. Aber ich finde eben, The Nice Guys fällt einfach flach, weil ich glaube, dass Shane Black sich gedacht hat, wir versuchen nicht hammerharte Gags abzufeiern, sondern wir lassen die Schauspieler die Szenen mal ein bisschen ausspielen. Die haben genug Chemie zwischeneinander, dass das reicht. Und das hat aber für mich nicht gereicht. Der wird relativ lahm, der Film, finde ich, und stolpert so ein bisschen von Szene zu Szene. Und das können auch Gosling und Crow nicht richtig retten.
Das stimmt schon, dass halt, dass die Filme gleich sind, weil sie beide diese Neo-Noir-Schiene einfach relativ gut runterfahren. Also da passt auch der Soundtrack dazu, das Setting, die Settings, die du gerade schon genannt hast, auch hier so diese schäbigen Diners und Hotelzimmer und dann eben auch diese übertriebene Gewalt, das sind alles schon so Genre-Eckpfeiler quasi. Aber was Nice Guys für mich im Stich lässt, ist einfach das Material. Ich finde die Witze einfach grausam, muss ich sagen. Also ich fand, die Witze fallen oft flach und die Story, es ist natürlich auch Teil dieser Neo-Noir-Geschichte, dass die Story, das ist immer so eine mega komplexe, so ein Verwirrspiel, man weiß nicht, was los ist. Es soll auch kompliziert sein, aber das ist hier mir zu unausgereift und tritt zu sehr auf der Stelle. Ich fand es teilweise hirnrissig, wie die Story irgendwie aufgebaut wird, wie die Twists irgendwie präsentiert wurden. Also einfach das Material, das Grundmaterial, was hier verfilmt wurde, war mir, glaube ich, nicht gut genug. Und da können auch Gosling und Crow nicht mehr allzu viel retten. Mhm.
Ja, das kann ich mich auch so anschließen. Ich finde, dass man auf jeden Fall sozusagen, man hat hier, wie soll ich sagen, die Hausarbeiten haben die schon gemacht. So, Optik stimmt, Musik stimmt, wunderbar. So, das ist halt, keine Ahnung, hattest du ja auch bei genug anderen Neo-Noir-Filmen, weiß ja nicht, so aller, weiß nicht, Black Dahlia oder sowas ja auch, nur das war halt komplett ohne Comedy. Und hier hast du die Comedy noch dabei und leider. So, also ich meine, was, oder beziehungsweise was heißt leider? Zum Glück ist Comedy drin, sonst wäre es einfach ein schlechter Neo-Noir-Thriller. So. Denn ich finde auch, die Hauptcharaktere eiern hier wirklich ziellos durch die Handlungen. Es ist, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind so dämlich mitunter. Und klar, die beiden sollen inkompetent wirken, aber das ist so aufgesetzt mitunter, das ist, da muss man sich wirklich die Haare raufen. Lichtblick für mich war eigentlich nur Ryan Gosling, der, finde ich, als so Dulli PI eigentlich ganz gut funktioniert. Der hat den einen oder anderen Witz dann doch nochmal aus dem Loch gezogen, aber ansonsten, finde ich, ist das irgendwie, ach nee, das ist so echt extremstes Mittelmaß, finde ich, insgesamt.
Ja, ich glaube, Malte hatte es schon beim Gucken in die Chatgruppe geschrieben, ist halt Wegwerf-Gag der Film. Und das stimmt halt leider. Und ich glaube, man hätte einfach nochmal durchs Drehbuch gehen müssen und halt die Hälfte der Gags rausschmeißen können. Und dann wäre es stimmiger gewesen, weil dadurch, dass sie auch so am laufenden Band kommen und halt einfach im Durchschnitt nicht gut genug sind. Und dann ab und zu hat man mal einen Lacher, aber da hat man auch eher das Gefühl, weil man so weit runtergezogen wurde, niveautechnisch, dass es jetzt dann halt das Gehirn einfach aus Reflex lacht.
Aus Anstand.
Aus Anstand, ja. Weil die teilweise auch überhaupt nichts, also dann, also ich weiß nicht, in der einen Szene, da ist irgendwie Ryan Gosling geht an die Bahner Party und dann sagt er irgendwie, what you should be worried about are killer bees. Und dann sagt der andere irgendwie, why oder so. Und dann so, why do you think they're called killer bees oder so. Mhm. Und dann geht der Film weiter und es hat nichts beigetragen zu irgendwas, also außer dass sich irgendwer gedacht hat, hier, das machen wir, guck mal, die heißen Killer Bees, da machen wir mal einen Witz draus und dann müssen zwei Leute den irgendwo sagen, einfach, und sowas kommt leider häufiger vor, als einem lieb ist, und dazu mit dieser konfusen Story, die auch so, dadurch, dass es alles so beiläufig passiert, wird man da auch nicht so wirklich reingezogen, weil man das Gefühl hat, man guckt sich einfach eine Aneinanderreihung von Zufällen an. Deswegen bleibt es einfach sehr belanglos, leider insgesamt. Schauspielerisch fand ich es aber eigentlich eher sogar sehr gut von beiden. Mhm. Aber reicht halt nicht.
Mir fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit in den Dialogen. Also in dieser Sitcom New Girl zum Beispiel, die ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie manchmal sich Leute einfach die Phrasen um den Kopf dreschen und dann erkennst du erst so eine halbe Sekunde zu spät eigentlich, dass da gerade ein Gag war und lachst über den und dann kommt schon der nächste. Und das ist was, die Leute hätten sich hier manchmal ein bisschen mehr anschreien müssen, schnell im Eifer des Gefechts sich Sachen zu rufen. Das passiert eigentlich relativ wenig. Es ist sehr entspannt, der Film, und dadurch funktionieren die Witze nicht ganz. Ich finde nicht, dass die Gagdichte zu hoch ist und ich finde auch nicht, dass die Gags alle schlecht sind. Ich finde, da sind richtig witzige Gags drin. Zum Beispiel fand ich ganz geil, you know who else was just following orders? Hitler. So, ja, ich finde das schon super witzig, weil er guckt ihn auch einfach nur so an und es wird auch nicht erklärt, weil er nur gesagt, wow, war das ein dummer Spruch irgendwie. Ja. Oder dann so, ja, können wir der trauen irgendwie? Und dann sagt die so, ja, weiß ich nicht. Ich glaube ihr nicht, aber sie hat ein nice dress. Und dann so, ja, it is a nice dress, sagt einer so. Und ich finde, das sind so Sachen, die funktionieren schon. Es wird versucht, das ein bisschen durch Understatement zu machen. Man will sich nicht so richtig in diesen Gags suhlen, aber dadurch fallen die so ein bisschen hinten runter manchmal so. Man denkt sich, ah, okay, das sollte jetzt gerade scheinbar ein Witz sein, aber dann geht die Szene irgendwie ewig weiter. Ich finde, manche Sachen sind aber schon echt lustig. Also da gibt's am Ende dieses Standoff mit dieser schwarzen Frau von Ryan Gosling dabei, weil Russell Crowe so eine Knarre sucht am Bein. So, da musste ich schon herzlich feiern auf jeden Fall, wie schlecht und stümperhaft sie die dann irgendwann übermannen. Also das hat für mich schon funktioniert und eben auch Look and Feel. Also ich finde, die Klamotten, die Leute tragen, so die Zeit, die Sets, das ist schon alles toll. Und da merkt man, dass Shane Black auch richtig Lust hat, sowas zu drehen. Nur was ich nicht ganz verstehe, ist so diese, wahrscheinlich ist das eben aus diesen Pulp-Büchern noch drin, diese Sexualisierung von auch Frauen, die Opfer sind. Also wenn ich, da gab es sogar einen Shot, wo ein Mädchen hingefallen ist und das ist die Kamera filmt so ein bisschen auf ihren Hintern und die ist 12 oder so. Oder dass jemand so den Hintern von einer bedecken muss, irgendwie bevor die Polizisten kommen. Das gibt's auch genauso in Kiss Kiss Bang Bang. Also ich weiß nicht, so dieses sexuell Verruchte mit noch diesem Kinder-Sidekick drin, finde ich irgendwie ein bisschen, hat für mich nicht so richtig funktioniert.
Das sexuell Verruchte hat ja was damit zu tun, dass wir uns die ganze Zeit im Porno-Business bewegen. Und diese High-Society-Party, die du vorhin ansprachst, das war ja auch irgendeine Porno-Sternchen-Party. Daher rührt das ja
genau,
ein bisschen.
Genau, aber ich meine nicht so die, genau da, bei denen fand ich es aber nicht so schlimm. Aber zum Beispiel, als diese Pornodarstellerin da diesen Autounfall am Anfang hat und man sieht sie so voll frontal nackt, das fand ich war unnötig in dem Film. Also da wusste ich nicht so richtig, was. Das finde ich sowieso immer komisch, wenn so getötete Frauen dann so lasziv in Szene gesetzt werden. Aber ja, vielleicht ist das einfach nur auch ein Geschmack, den ich nicht gern mag.
Ja, vielleicht nochmal kurz zurück zum Humor. Will ich eigentlich noch ein paar Worte drüber verlieren, weil das ja schon hauptsächlich eine Comedy ist. Und Christian, du hast da ein paar Stellen angesprochen. Ich fand es auch, dass der lustige Stellen hatte, aber eben hauptsächlich in den Dialogen. Und was der Film aber auch total viel hat, ist eben dieses Element der Körperkomik und dieses Slapstick-mäßige. Und irgendwie einer fällt lustig hin, einer kriegt lustig einer aufs Maul und sie verkacken irgendwas total lustig und fallen eine Treppe runter. Das fand ich ein bisschen öde, weil ich hier das Gefühl hatte, dass jede Punchline irgendwie über drei unsinnige Umwege aufgebaut wurde. Ja. Und dass halt dieser Humor nicht so natürlich, auf natürliche Art und Weise halt aus den Szenen entsteht, sondern eben aufgebaut wird. Und diese Party ist für mich eigentlich das beste Beispiel, weil ich erzähle das mal kurz, diese Szene, die finde ich echt bezeichnend. Ryan Gosling ist besoffen auf so einer Party und ermittelt in diesem Fall. Und das erste ist ja, dass er den Balkon runterfällt ins Gebüsch. Und das ist so der erste kleine Gag. Ist auch so Slapstick-mäßig. Dann liegt er da und direkt neben ihm findet er eine Leiche. Auch völlig zufällig. Und dann rastet er völlig aus, schreit rum, bis eben Russell Crowe dann ankommt. Das ist so ein bisschen der zweite Gag, dass er so ausrastet. Und dann entscheiden sie sich, sie müssen diese Leiche entsorgen. Und da frage ich mich so, warum? Das macht schon mal null Sinn. Ja. Sie haben mit dieser Leiche eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und am Ende schmeißen sie dann diesen toten Körper über einen Zaun. So hat auch noch nie jemand eine Leiche entsorgt. Das ist auch nur Setup für die Punchline der Szene, die dann ist, die Leiche landet auf einem Tisch von irgendeiner Familie, die da gerade eine Party feiert oder zu Abend ist. Das ist dann der große Witz am Ende. Und da kann ich nicht drüber lachen, weil das ist für mich zu hinkonstruiert. Da merkt man, die letzten drei Minuten waren nur Setup für diesen Gag, der übrigens auch im Trailer war. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber das reicht dann nicht. Das ist mir dann nicht gut genug geschrieben. Das ist mir nicht clever genug. Das ist mir dann zu blöde. Und das hatte der Film zu viel. Mhm. So, wo man das Gefühl hat, der Witz musste jetzt aufgebaut werden, auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt. Und das war irgendwie, das hat auch die Pace runtergezogen, weil das alles so lang gedauert hat für einen Witz. So, dann brauchst du es
nicht. Ja, weil es halt zum Film nichts beiträgt. So. Das ist ja genau das mit den Killer-Bees, was ich erzählt hatte. So, dass halt einfach, du hast die Story und die macht ständig irgendwie, biegt die ab für drei Minuten, um irgendeinen Witz zu machen. der aber nicht in die Story reinpasst oder halt nicht dazu beiträgt, dass es mal weitergeht.
Ich glaube, man kann es auch so vielleicht sagen, Wegwerf-Gags musst du dann eben auch wegwerfen, sonst funktionieren die nicht. Ja, du kannst sie nicht anbieten. So ein Wegwerfwitz kannst du nicht anbieten auf dem Silbertablett und darauf hinführen und sagen, ah, das war jetzt der Witz, wir schmeißen eine Leiche auf das Essen einer mexikanischen Familie oder sowas. Das muss dann einfach passieren. Ich finde zum Beispiel super lustig, dass manchmal im Film so nackte Kanone mäßig einer durch so eine jemanden erschießen will und erschießt dann einfach dahinter irgendeinen, der dann so von so einem Haus runterfällt oder sowas. Sowas finde ich gut, weil das wird einfach nicht kommentiert, das passiert dann einfach. Das finde ich dann sehr, sehr witzig. Ja. Und sowas kann man mehr machen, sowas kann man auch mit Dialogen machen. Und es stimmt schon, dass ich sage das ja immer so, dass ich den ersten Avengers-Film so lustig finde, weil wirklich ich das Gefühl habe, die Charaktere werfen sich Sachen an den Kopf, die sich wirklich an den Kopf werfen würden, wenn die sich treffen würden zum ersten Mal. Ne? Da sage ich immer, Robert Downey Jr. steht da, hält sich das Auge zu und sagt so, wie zum Teufel sieht Nick Fury hier irgendwie diese Paneele. So. Ja. Und das finde ich dann eben witzig und ich weiß genau, was du meinst. Wenn man das natürlich dann so aufbaut, dann funktioniert es nicht so richtig. Aber ich frage mich auch, ich habe es jetzt alleine gesehen, so ob nicht man in einer guten Stimmung mit Kumpels und irgendwie nach zwei Bier, ob das nicht doch irgendwie ein echt witziger Film werden könnte. Aber ich glaube, Shane Black wusste nicht so ganz, wie er sich entfernen soll, also was er noch draufsetzen soll auf Kiss Kiss Bang Bang und dachte dann, wir machen es nochmal in den 70ern, wir machen die Story noch weniger konfus, denn die ist sehr konfus in Kiss Kiss Bang Bang, aber auch absichtlich.
Ja.
Und Kilmer und Robert Downey Jr. reden viel schneller. Also und da sind viel mehr Witze drin. Und da hat man auch das Gefühl, es wurde noch länger an diesen Dialogen gefeilt. Und da sind richtig gute Gags auch drin irgendwie in Kiss Kiss Bang Bang. Wie er dann die Grammatik lernt und so ein Quatsch. Und irgendwie weiß ich nicht. Oder er sagt dann so, weißt du, was irgendwie im Wörterbuch neben Idiot ist? Und dann sagt er, oder unter Idiot ist. Und dann sagt Robert Downey Jr. so, ja, ein Bild von mir. Und dann sagt er, nee, die Definition eines Idioten, was du bist. Und das ist halt irgendwie witzig, dass er das so sich so ausdenkt halt so. Und das gibt es mehr in Kiss Kiss Bang Bang als hier. Ich gebe The Nice Guys trotzdem 6 von 10. Ich finde, das ist kein schlechter Film. Ich habe mir im Internet mal so ein Video zu so Scoring angeguckt, also zu Leuten, die eben sagen, dass man Popkultur auf so 10er-Skalen bewerten soll. Da wurden unterschiedliche Leute, die ganz bekannt sind, zum Beispiel Anthony Fantano vom The Needle Drop, der immer über Alben redet. Und fast alle von denen haben gesagt, sie gucken was und gehen von 5 von 10 aus und ziehen dann halt runter oder gehen hoch. Und ich fand, es war besser als kompletter Durchschnitt. So, ich habe mir jetzt eigentlich gefallen, die beiden in den Rollen zu sehen und das Setting. Und es war ein okayer Film, finde ich.
Ich gebe trotzdem nur 5 von 10. Was es für mich vielleicht noch ein bisschen mehr runterzieht als für euch, ist, dass ich auch Ryan Gosling die Rolle nicht so richtig abgekauft habe, muss ich sagen. Also ich glaube, so richtig hat es ihm dann nicht gelegen, vom Typ her, dieses Slapstick-Körperkomödie, wie er da so auf dem Klo sitzt und dann irgendwie dreimal die Tür nicht aufkriegt. Das war für mich alles ein bisschen zu forciert. Also ja, mäßige Unterhaltung für mich. Es war wirklich der Comedy-Aspekt. Das war für mich irgendwie ein lauwarmer Aufguss von eben Kiss Kiss Bang Bang, wie wir es jetzt schon oft gesagt haben. Also das ist echt ein super lustiger Film, der hier wirklich Mittelmaß. 5 von 10.
Also ich weiß nicht, von mir gibt es 4,5 von 10. Ich finde, dass die es hier nicht gut geschafft haben, so Comedy und Thriller irgendwie gut zusammen zu verbinden. Und das ist eben auch schwierig, da braucht man so ein bisschen Feingefühl für. Und ich finde, das hat man hier irgendwie nicht entwickelt. Keine Ahnung. Dazu, ich finde auch, weiß ich nicht, Russell Crowe auch, den fand ich okay und ich mag den eigentlich auch. Aber hier hat das für mich nicht gezogen. Was für mich auch eine große Schwäche war, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist egal, ich mach's jetzt noch schnell, sind einfach fehlende, coole Nebencharaktere. Ja. Da war gar nichts da. Ja. Das war total hollow irgendwie, ich weiß nicht, nicht hollow, ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, schneid das raus. Gut, 4,5 von 10.
Ja, ich finde, der hat schon einen gewissen Charme, der Film, aber ich glaube, der stammt eigentlich hauptsächlich daraus, dass wir uns hier halt im LA der 70er Jahre befinden und das ist halt irgendwie ganz cool, sich anzugucken und das ist auch gut umgesetzt, aber die Story tatsächlich ohne jetzt den Look reicht halt echt eigentlich nicht, würde ich sagen. Also vielleicht mit ein paar Bierchen, ein paar Kumpels auf dem Filmeabend, wo man nebenbei sich auch mal unterhält oder so und der Film ist halt dann so an, geht es noch, oder für Fans von Crow und Gosling auf jeden Fall, aber was Besonderes ist das hier nicht und ich gebe auch 5 von 10.
The Nice Guys ist jetzt in den deutschen Kinos, wenn ihr den gesehen habt. Schreibt uns eure Meinung. Wie findet ihr den im Werk von Shane Black? Oder war das für euch eine coole Comedy oder nicht? podcast@drpeng.de ist die E-Mail-Adresse. Und wir kommen zu Pride and Prejudice and Zombies.
It began with the Black Plague. Within weeks, the dead began to rise.
This cannot be.
Hunting for human flesh. Now, the few of us that are left have only one way to survive. We must bring the fight to them. I wanna get you what I'm in. I've been training for this my whole life.
The fairest wifely choices be right here in this room?
My daughters were trained for battle, sir. Not the kitchen.
A woman must have a thorough knowledge of singing, dancing. The Art of War.
Bei Stolz und Vorurteil und Zombies haben wir es mit der Verfilmung einer Parodie des gleichnamigen Buches Stolz und Vorurteil von Jane Austen zu tun, das viele in der Schule lesen müssen und das viele sich in der Jugend als anglophon entdeckende Frauen mit der Big Box Tempotaschentücher und einer Tafel Milka auf dem Nachttisch freudig schniefend als eines ihrer frühen Lieblingsbücher betiteln. In Stolz und Vorurteil von 1813 geht es um die Bennett-Schwestern, die zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in der Nähe von London wohnen. Die Familie Bennett hat einigermaßen Cash, aber Vater Bennett hat nur Töchter und das Familiengut von denen ist in seiner Rechtsform ein Familienfideikommiss. Das bedeutet, dass der Besitz immer bei einem einzigen Familienangehörigen bleibt, einem Mann. Also müssen die Bennett-Töchter heiraten. Es treten die reichen Macker Mr. Darcy und Mr. Bingley auf den Plan. Bingley hat Bock auf die eine Bennett-Schwester, Jane. Sie hat auch Bock auf ihn und die wollen sich verloben. Und dann kommt noch der supergeile Überstens- und super-riche MVP Mr. Darcy und die andere Tochter Elizabeth. Und die sind sich eigentlich sehr ähnlich. Tough, klug, gewitzt, attraktiv, können sich aber nicht ausstehen, weil Elizabeth von dem Vorurteil geplagt ist, Darcy sei so ein reicher, herzloser Schnösel. Und Darcy vom Stolz betroffen ist, Elizabeth wolle nur an seine Moneten. Deswegen sagt Darcy Mr. Bingley, dass die Verlobung zu der anderen Schwester er doch lieber abbrechen soll. Drama ensues. Ich wusste nicht, dass du auch Comedy ensues sagen würdest.
Hilarity.
Hilarity, ja, genau. In Stolz und Vorurteil und Zombies passiert das Gleiche, nur gibt's eben auch Zombies. Colonel Darcy kämpft gegen die Zombie-Horden und sucht Infizierte. Und die Bennett-Schwestern wurden von ihrem Vater und in einem chinesischen Shaolin-Kloster als Zombie-Kämpferinnen ausgebildet. Außerdem wird London von einer schwer befestigten Brücke vom ländlichen Britannien getrennt, in dem die Zombies ihr Unwesen treiben. Stolz und Vorurteil und Zombies. Ist es eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Zuschauer, der dem Zombie ein beachtliches Vermögen an Langeweile entgegenbringt, zu seinem Glück trotzdem noch dieses Films bedarf?
Sehr schön. Ich habe was Ähnliches vorbereitet, und zwar auf Englisch. It is a truth universally acknowledged that a work of art in possession of a good fortune must be in want of a reboot. Hab ich. Ja, es ist überraschend gut eigentlich.
Ja.
Fand ich. Der Titel lässt halt das Allerschlimmste vermuten,
ja,
weil das halt so klingt stark nach dritte Klasse Niveau, so wir nehmen den Literaturklassiker, aber stell mal vor, da wären jetzt noch Zombies dabei, lol. Das ist halt einfach, man erwartet das Allerschlimmste. Und also ich vermute auch mal, dass von uns jetzt niemand die Buchvorlage gelesen hat, also die Und-Zombie-Version.
Nee.
Aber hier, das Zombie-Zeugs ging mir wesentlich weniger auf den Sack, als ich es vorher gedacht hätte. Also und so die grundlegenden Themen von dem Original von Jane Austen sind halt eigentlich auch noch drin. Teilweise mehr schlecht als recht irgendwie mit eingebunden, aber insgesamt passt es schon alles.
Ich find's ganz geil, wie der Film einfach Feminismus mit der groben Kelle verteilt, so, ne? Das finde ich richtig nice und das ist hier halt nicht nur dieser Alibi-Feminismus, der gerne irgendwie sonst in Hollywood irgendwie praktiziert wird, sondern sie ziehen das einfach durch und das macht mir irgendwie Spaß und der Film macht mir nicht in erster Linie Spaß, weil er irgendwie feministisch ist, nee, sondern weil der einfach gut funktioniert. Also man denkt ja vielleicht bei diesem Film an sowas wie ne Abraham Lincoln, Vampire Hunter oder weiß ich nicht, Hänsel und Gretel, Hexenjäger und das waren ja alles Filme, die halt, die haben das halt wirklich aufgesetzt gemacht und waren halt peinlich und nicht gut so und ich finde hier haben die es halt super gut geschafft, einfach dieses so ein Zombie-Scheiß mit Romantik, Ernst und auch ein bisschen Comedy zu mixen. Das haben die einfach super gut hinbekommen und das hat einem echt, hat mir eine gute Zeit beschert und ich bin echt positiv, sehr positiv überrascht.
Ja, geht mir genauso. Also ob dir das Konzept persönlich irgendwas gibt, also dieses Figurendrama mit Zombies, das sei mal dahingestellt. Aber die Umsetzung, da war ich echt überrascht, wie solide sie das hinbekommen haben. Denn ja, ihr sagt es, man kann nur den dümmsten Film des Jahres erwarten.
Ja.
Irgendwie so meine Frau, die Spartaner und ich oder so.
Ja.
Aber die sind da mit dem Ernst und mit ernsten Überlegungen rangegangen. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich fand Abraham Lincoln Vampire Hunter damals irgendwie, dachte ich mir, okay, das ist so dumm, dass es mich gut unterhält. Aber dieser Film ist hier gar nicht so dumm, finde ich.
Ja.
Also hier werden Genres vermischt, die passen nicht zusammen, aber sie werden mit Überlegungen vermischt. Und das finde ich halt geil. Der Film bekommt alle Hauptcharaktere und auch, also Hotte muss ich hier ein bisschen widersprechen, ich finde, er kriegt auch alle Hauptplotpoints relativ glaubhaft verbaut und erschafft halt gleichzeitig eine Welt, in der halt das viktorianische England mit einer Zombie-Epidemie zu kämpfen hat. Und sie kriegen das so hin, dass es zusammenpasst. Und sie kriegen das hin durch sehr schöne Details einfach. Die kann ich vielleicht später nochmal drüber reden. Christian, was sagst du denn dazu?
Ich will erstmal auf meine negativen Kritikpunkte zu sprechen kommen. Ich finde, die Action-Szenen sind mir ein bisschen zu schnell geschnitten und nicht so besonders gut choreografiert. Das wird gegen Ende ein bisschen besser, finde ich. Und sonst habe ich keine an diesem Film. Ich fand es ist lustig, dass wir alle die gleiche Meinung haben, weil wir haben uns diesmal vorher nicht abgesprochen, wie wir das fanden. So, und ich dachte so, okay, mal gucken, ob wir da oder ob ich da der Einzige bin, der das gut fand. Aber ich fand es echt gut und ich finde, hier haben wir ihn wieder. Letztes Jahr war es für mich Slow West. Dieses Jahr ist das für mich der feministische Film des Jahres. Und ich finde einfach, der Film schafft es so, dass man sich daran freut, wie abgeklärt so die Protagonistinnen sind. Und das ist es, was Preacher und Jessica Jones für mich versucht haben, ohne es zu schaffen. Hier wird es nicht von draußen aufgesetzt, dass das irgendwie Badass-Frauen sind, sondern die haben alle ihre eigene Handlung, die haben alle einen Hintergrund. Und dass sie von ihrem Vater trainiert wurden, um Zombie-Jägerin zu werden, ist auch verdammt cool in Szene gesetzt am Anfang. Da sieht man, wie sie sich für diesen Ball da ausrüsten, dann irgendwie mit noch Messern und Waffen. Und da passt dann, finde ich, auch noch diese glucksende Art der Frauen irgendwie besser, weil der Film es dadurch eben schafft zu sagen, das sind nicht einfach Frauen, die über Leichen gehen, sondern die haben trotzdem Bock auf süße Typen. Aber das sind irgendwie, aber das ist nicht ihr einziges Merkmal.
Eines ist möglich.
Und dadurch schafft der Film es eigentlich in so einer heutigen Zeit, was Jane Austen ja auch schon wollte, die Frau zu emanzipieren eigentlich, das nochmal mehr zu machen und uns nochmal auf eine andere Art zu zeigen. Und das hat mir gut gefallen. Ich finde auch nicht nur, dass die Frauen, ich finde, dass alle eigentlich so einen Hintergrund haben und was sie zu tun haben, was sie wollen. Und die sind eben eingebettet in diese ganze Zombie-Nummer. Ich habe auch eine Interpretation, wie diese Zombies vielleicht noch die Aussage von Stolz und Vorteil ein bisschen weiterbringen, aber normalerweise, finde ich, hätte man es vielleicht noch stärker schaffen können, das miteinander zu verbinden, weil du hast eigentlich eine sehr, sehr, wie ich finde, solide Verfilmung von Stolz und Vorurteil und zwischendurch hat immer noch jeder auch noch was mit Zombies zu tun. Also das spielt nicht so richtig in diesen Stolz und Vorurteil-Plot immer rein. Es wird ein bisschen eben versucht. Aber ich finde auch die Dialoge, ich weiß nicht, wie viel davon einfach dann 1:1 geklaut ist von Jane Austen. Bei manchen Sachen konnte es aber nicht sein, also wenn es dann wirklich um Zombies ging. Und das fand ich war total solide. Ich habe da jedem gerne zugehört und dem, was er erzählt hat. Ich hatte das Gefühl, ja, dieser Krieg hat Großbritannien bankrott gemacht und so weiter und deswegen müssen wir versuchen, die Zombies jetzt doch zu befrieden und sowas. Das war alles gut, die Musik hat gestimmt, wenn der Film episch sein wollte, war es, wenn er mal eine Slow-Mo-Szene brauchte, dann hatte er die und ich finde auch eine gute Entscheidung, das hat mich eigentlich gefreut, dass diese Zombie-Kampf-Szenen nur PG-13 sind, also dass dann nicht mega das Blutbad ist. Ja. Das ist, glaube ich, dann nicht cool für Leute, die wirklich so einen Zombie-Splatter-Film erwarten, aber für mich war das so, dadurch können den eben auch jüngere Leute gucken und es können auch Leute gucken, die Bock auf Stolz und Vorurteil nochmal haben, denn das wird wirklich, du hast es gesagt, einfach der Film nimmt das total ernst und macht nicht so wie The Nice Guys so blöde Wegwerf-Gags. Da sind auch Witze drin, der Film ist auch witzig, aber manchmal ist er auch nur witzig, weil du als Zuschauer denkst, ey, das ist eine absurde Situation und es wird dir aber nicht nochmal gesagt, dass es absurd ist und deswegen hatte ich da auch sehr viel Spaß mit diesem Film.
Ja, ich glaube, wie der Film versucht, das zu verbinden, diese beiden Seiten, ist halt oft über die Inszenierung und über die Auswahl der Orte, wo jetzt diese Dialoge stattfinden. Weil es gibt ja auch wirklich diese Kerndialoge über halt Status, über Geld, über Liebe, die mit der Zombie-Seite des Films nichts zu tun haben. Die sind da alle drin, aber die werden dann eben nicht beim Abendessen geführt, sondern beim Kampftraining oder eben nicht auf der großen Wiese vor dem Schloss, sondern eben auf dem Dach oder so. Und das sind für mich dann eben die Details, wo ich merke, wurde versucht, diese Seiten eben zusammenzuführen. Da wurde sich Gedanken drüber gemacht, wie man das subtil machen kann. Für mich ist es eben nicht nur Stolz und Vorurteil und dann gibt's auch mal eine Zombie-Szene. Ich finde, das wurde eigentlich ganz gut gemacht, aber die Kampfszenen fand ich auch brackig, muss ich sagen. Das ist für mich auch die Hauptkritik an dem Film. Vielleicht lag es für mich an dem Ab-12-Rating, das kann sein, aber eigentlich ist es mehr so, dass die zu durchchoreografiert waren und zu einstudiert und dadurch dann irgendwie auch zu zahm. Also da ist nicht so richtig der Spaß aufgekommen, den man eigentlich auch von einem Zombie-Schnetzelfilm erwartet. Und irgendwann war es dann auch repetitiv, also so im letzten Drittel, da wurde dann quasi dieselbe Szene nochmal so verwurstet, so dieses, was ich eben gerade gesagt habe, wir haben ein ernstes Gespräch, während wir kämpfen, das war die erste zweimal cool, beim dritten Mal war es dann, naja, aber wie fandet ihr das schauspielerisch?
Also ich fand die Kampfszenen gar nicht mal so brackig, soll heißen, ich hätte auch da erwartet, dass sie wesentlich brackiger sind. weil es gibt auch genug Zombie-Filme, die halt auch richtig schlecht in den Kampfszenen sind und die sind nur Kampfszenen quasi. Oder was also zum Beispiel, oder das ist ja auch was mich bei Walking Dead zum Beispiel auch immer mega aufgeregt hat, jeder einzelne Zombie-Kampf, weil immer genau so viele Zombies da sind, dass man es gerade so noch schafft und dann auch wieder nicht mehr und dann sind sie kurz, weil einer hingefallen sind sie bedrohlich, ansonsten stehen sie nur rum und machen gar nichts. So, hier waren die Zombies, finde ich, auch halbwegs gut gewählt. So, die waren halt nicht irgendwie total overpowered oder so, aber die war eigentlich klar festgesteckt, was die können und was nicht. Fand ich okay und waren eigentlich auch nie eine Bedrohung. So, ich finde das immer problematisch bei Zombie-Filmen, wenn halt so am Durchschnittstag kann der Protagonist oder die Protagonistin sich durch 700.000 Zombies durchschnetzeln und dann gibt es aber irgendwann eine Situation, wo ich auf einmal eine Bedrohung spüren soll, die von einem einzelnen Zombie ausgeht. So. Und das war hier, finde ich, gut gemacht. Was ich vorhin noch meinte, wo du mit dem mehr recht schlecht als recht, das sind einfach so Sachen, die halt im Buch so sind, im originalen Pride and Prejudice und dann hier halt irgendwie auch noch sind. Einfach zum Beispiel die Tatsache, dass halt dieses Gesetz existiert, dass halt nur ein Mann diesen Hof haben kann, sonst passiert nichts. Sonst, aber die ganze Welt ist im Zombie-Uproar irgendwie unterwegs. Da kommt es mir dann nicht so vor, als ob gleich die Erbschaftspolizei anklopft und da ein Problem anmeldet, wenn jetzt nicht geheiratet wird. Also sowas meine ich. Aber da drückt man gerne beide Augen zu. Also das hat mich nicht gestört, aber also wenn man da ein bisschen nachdenkt, dann kann man da schon irgendwie, stößt es schon an seine Grenzen, dieses Konstrukt. Ist aber auch klar, wenn du einfach diese beiden Sachen so zusammenschmeißt und das ernst nimmst. Schauspielerisch durchaus ansehnlich, fand ich. Vor allen Dingen sie, Lily Adams, oder wie sie heißt?
Lily James.
Fand ich stark, wirklich stark. Und die anderen auch. Mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich diese Rolle von diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser, der irgendwie so schwul sein sollte.
Ach, dieser
Dr. Parson.
Ja, den fand ich, der hat mir, also da die, also war schauspielerisch auch okay, das fand ich einen absoluten Fehlgriff, wie diese Rolle hier umgesetzt wurde.
Ja, ich habe die Rolle eher einfach nicht verstanden so richtig, aber ich fand es trotzdem okay. Und insgesamt schließe ich mich deiner Meinung auf jeden Fall an. Ich fand, in Lily James hat mich sofort verliebt, das hat wunderbar funktioniert, das war ganz toll. ich fand das Acting super und mir hat der Cast auch eigentlich gut gefallen. Ja. Also ich mochte Sam Riley auch gerne als Colonel Darcy.
Stimme war ein bisschen komisch, fand ich von ihm. Man redet ja immer so, oder war das so absichtlich?
Keine Ahnung, ich fand ich auch erst ein bisschen eigenartig. Ging dann aber für mich, Sam Riley ist halt so Pete Doherty 2 irgendwie für mich, keine Ahnung. Und aber auch den Rest der Darsteller, das hat alles irgendwie verdammt gut gepasst und weiß ich nicht, läuft.
Ich habe mich auch gefreut, dass dann irgendwie noch Lena Headey und Charles Dance irgendwie, zwei alte Freunde aus dem Haus Lannister, irgendwie nochmal auftauchen. Lena Headey war nicht die beste vielleicht für die Rolle, aber mir hat das getaugt. Ich fand, die haben eben alle das so richtig ernst genommen, das finde ich seltsam, also wie man das hinbekommt, wie man so gute Schauspieler, man hätte auch mit denen einfach nur Stolz und Vorurteil verfilmen können, das hätte glaube ich auch funktioniert. Mhm. Und ich finde auch so die Romanze und die Love Story und wie sie sich so in diesen Blicken dann so fangen, das ist ja was bei Twilight auch versucht wurde, nur bei Twilight gibt es nicht die Antipathie am Anfang zwischen Bella und Edward.
Ja,
die
finden Fische sich können sich nicht verlieben.
Die finden sich einfach am Anfang so richtig geil. Und das fand ich hier nochmal so stark, dass du eben nochmal nicht nur die Ebene hattest, dass sie intellektuell und auch so vom Zynismus her auf dem gleichen Level sind und auch beide sehr autarke Charaktere sind, sondern dass die einfach beide verdammt gute trainierte Zombiejäger sind und sich deswegen halt auch richtig gut finden. Und das hat für mich deswegen da sehr gut funktioniert. Also ich fand das auch schauspielerisch geil. Wie war es bei dir, Malte? Wie fandst du die Schauspieler?
Sam Riley fand ich problematisch. Ich fand dieses sture Gesicht mit dieser rasselnden Stimme fand ich nicht so toll. Das war irgendwie für mich nicht so richtig authentisch, aber gegen Ende wurde er besser. Es war so eigentlich so nach einer Stunde hatte ich mich dann auch irgendwie aufgewärmt mit der Rolle. Aber auch, ich kann da in den Chor einstimmen, dass ich Lily James toll fand, also wirklich richtig gut gespielt und auch die anderen Schwestern. Und klar, natürlich die alten Game of Thrones Haudegen waren auch cool. Also ich fand das eigentlich ziemlich gut. Ich fand auch die Rolle, die du nicht so gut fandest, Hotte, die hat für mich eigentlich für Humor gesorgt. Also ich konnte über den lachen und ich fand das eigentlich echt top. Also und wie du sagst, Christian, man kann mit denen auch einfach Stolz und Vorurteil verfilmen und das ist eigentlich das Beste, was man über die Cast sagen kann.
Ich habe noch eine Sichtweise so interpretatorisch, die ich einwerfen möchte und zwar, ich habe Stolz und Vorurteil auch das Original nicht gelesen, nur den Film gesehen mit Keira Knightley. Ich fand witzig, dass wie heißt die Lina? Lily James auch so ähnlich aussieht wie Keira Knightley, also dass sie da auch, weiß ich nicht, so ein bisschen, glaube ich, auch geguckt haben, dass sie wie ein ähnliches casten. Und Stolz und Vorurteil verstehe ich schon so ein bisschen auch als Verteidigung der Heirat aus Liebe. Austin kritisiert ja so ein bisschen dieses Verheiratetwerden, in dem Jane da mehrere Angebote auch ablehnt. Aber am Ende entscheidet sie sich ja dann doch für Mr. Darcy. Und das soll ja schon wohl dafür stehen, dass wir so unseren Stolz und Vorurteil, dass wir das abschaffen sollten, um die Kluft vielleicht zwischen den sozialen Klassen auch zu überschreiten. Und Jane hat ja Vorurteile gegenüber Darcy. Darcy ist zu stolz, um Jane zu akzeptieren. Und ich finde ganz interessant, im normalen Film und im normalen Buch sehen wir jetzt, dass am Ende das Problem des Films gelöst ist und damit ist die Gesellschaft ja auch so ein bisschen versöhnt eigentlich in sich, dadurch, dass das funktioniert. Oder vielleicht wollte Austin es aufzeigen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wer sind dann die Zombies? Und ich habe mir ein bisschen überlegt, man könnte die Interpretation aufmachen, dass es die Flüchtlinge sind. Denn im Film wird ja die Frage aufgeworfen, ob man nicht doch mit diesen Wilden, mit den Entmenschlichten zusammenleben kann in so einer Kirche, um sie so besser zu erziehen und sowas. Und das ist für mich so ein bisschen vielleicht so dieser Missionsgedanke aus dem Kolonialismus mit drin. Und diese Option des Zusammenlebens wird aber am Ende ausgeschlossen. Das geht nicht. Das sind Zombies und dann müssen sie ja wirklich die einzige Brücke, die es gibt zwischen ihrer Welt und der Welt von denen sprengen, damit die nicht rüberkommen können. Und das fand ich ganz interessant, weil es wird ja, ist ja so ein bisschen so eine Sache, dass man sagt, vielleicht in der Globalisierung ist der Klassenkampf vielleicht hier nicht mehr so stark, aber wir haben den immer noch in so einer Nord-Süd-Achse. Und das weiß ich nicht, ob sie das da reinpacken wollen, aber am Ende muss eben dieses Problem in diesem Film mit Gewalt gelöst werden. Aber dann wollen sich die Zombies eben dann doch dieses Land holen. Und dadurch geht die Geschichte eben gar nicht pazifistisch aus. Und ich finde so das ganz witzig. Das habe ich so ein bisschen da drin gesehen, ob es da wirklich drin ist, vielleicht nicht. Aber ich finde es ganz, man könnte sagen, die versuchen so ein bisschen moderner über Jane Austen hinauszugehen.
Ja, kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, dass das die Intention war. Ist aber, also auf eine andere Weise ist es schon eine Parallele. Ganz witzig eigentlich. Aber also das Ding ist ja auch, Pride and Prejudice von Jane Austen ist ja, also das ist ja wirklich so eins, wo halt bei diesem ersten Satz halt, it is a truth universally acknowledged that a man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Selbst da, nur über diesen Satz gibt es schon 20.000 Interpretationen. Ist das sarkastisch? Ist das, was weiß ich was? Ist das ernst gemeint? Und da, also aus diesem Buch alleine ergeben sich, also es ist ja auch ein absoluter Literaturklassiker, ergeben sich halt 1.000 verschiedene Interpretationsarten, so. Und das ist aber auch ganz schön, dass das auch in diesem Film doch durchaus trotz Zombies noch mit überschwappt. Oder vielleicht auch mit den Zombies.
Ich finde das auch irgendwie sehr interessant, so wie du es erzählt hast. Ich müsste mir wahrscheinlich mehr Gedanken drüber machen, bis ich das unterschreibe, aber du kommst dann auch auf das Ende zu sprechen vom Film und das fand ich auch nochmal cool, weil man erst dachte ich, es ist ziemlich abrupt zu Ende und irgendwie wurde das Finale fast übersprungen, aber dann gibt es ja nochmal dieses offene Ende, wo man nicht genau weiß, was los ist, ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen. Fand ich nochmal ein sehr cooler Touch für den Film und vielleicht gehen wir zur Bewertung aus, ihr habt noch was, aber ich würde auf jeden Fall starke 7/10 geben für den Film, weil ich das einfach gutheißen kann, also so ein Projekt, das auf dem Papier nach dem größten Scheiß schreit und dann doch aber irgendwie versucht wurde, mit wirklich mit Anspruch umzusetzen. Sehr gut.
Ja, das sind mir die liebsten Filme, die einfach erstmal unscheinbar wirken und dann kommen sie wie Ryan Gosling in Drive um die Ecke und hauen den Hammer ins Gesicht. Das finde ich echt super, das hat so viel Spaß gemacht und man sieht's mal wieder, es macht eben auch Sinn, wenn vermeintlich alberner Stoff sich dann doch, wenn die Macher sich den doch ein bisschen ernst nehmen und das hat hier super funktioniert, kann man eigentlich echt gut empfehlen, nicht nur für einen verkaterten Sonntag, auch einfach mal so, wenn man wirklich Lust hat auf irgendwie richtig gutes, solides Popcorn-Kino, ist man hier wirklich nicht falsch bedient und ich gebe 7,5/10.
Ja, ich gebe, also ich war ja vorher ein bisschen von Vorurteilen geplagt. Deswegen möchte ich auch jetzt hier nicht zu stolz sein, eine gute Punktzahl zu vergeben. Außerdem ist Fitzwilliam der beste Name, den es gibt. Von mir gibt es, glaube ich, 8/10.
Von mir gibt's auch 8/10. Ich finde, das ist ein besonderer Film. Ich finde, ich hatte es total gefreut. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, diesen Film zu gucken. Ja. Und habe mich dadurch nicht. Dann noch mal ein bisschen mehr mit Jane Austen auch auseinandergesetzt. Und fand es war super unterhaltsam. Die Schauspieler fand ich gut. Und kann ich wirklich gut heißen. Und ich bin der letzte Typ, der irgendwas mit Zombies noch sehen will. Also wirklich gar nicht.
Ja. Und ich war heute auch kurz drauf und dran, den nicht zu gucken. Und stattdessen irgendwie in die Cast-Gruppe zu schreiben. So mal, sind wir eigentlich dumm?
Ja. Ja, genau. Und irgendwie, und es funktioniert aber schon auch, wenn man irgendwie Bock hat, sich nochmal den Plot von Stolz und Vorurteil anzugucken mit Zombies. Ja. Also auch wenn man einfach nur denkt, okay, mir ist das zu langweilig, der Film oder das Buch. So, ja, dann zieht man sich halt das rein, so dass trotzdem die Quintessenz auch immer noch drin, obwohl da die Leute im Internet auch, also der wurde ja sehr, sehr abgewatscht. Also ich glaube, 5 auf IMDb und ganz, ganz viele negative Kritiken kann ich nicht verstehen. Also dann muss das Vorurteil wieder von denen zu stark gewesen sein, keine Ahnung. Der ist jetzt in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zu Animal Kingdom.
You remember your uncles, don't you, Jay?
Hey. Kid seems fine, but it's not a great time to have him around.
What's the matter, my baby boy? Are you afraid he's gonna get more attention than you? You're in this family now. You're gonna be seeing things, hearing things that need to stay in this family.
Animal Kingdom ist eine neue Dramaserie vom Sender TNT, basiert auf dem gleichnamigen australischen Indie-Hit von 2010. Der Regisseur davon, David Michaud, ist jetzt auch Executive Producer bei dieser Serie, ist also mit am Start. Es geht um den 17-jährigen Joshua Cody, genannt Jay, Der muss aber zugucken, wie seine Mutter an einer Überdosis Heroin stirbt. So eröffnet die Serie und sein Vater ist auch schon lange weg oder nicht mehr im Bilde und so zieht Jay dann eben in einen kleinen kalifornischen Strandort zu seiner Großmutter und seinen drei Onkeln. Da erwarten ihn allerdings nicht Kanasterabend und Apfelsaft, sondern Drogen und Raubüberfälle. Ah,
ich hatte gehofft, du sagst Knastabende stattdessen
jetzt. Ah, das wäre gut. Also Jays entfremdete Familie sind beinharte Kriminelle, angeführt von der Großmutter und Matriarchin Janine, genannt Smurf Cody, und dann auch mit den drei Onkeln Bass, Craig und Darren. Cody ist auch nicht zu spaßen. Bass, übrigens sehr cooler Name. Und da ist dann auch noch der vierte und letzte Cody-Onkel, genannt Pope, nach 3 Jahren im Gefängnis wieder bei der Familie auftaucht. Ja, da sind natürlich Drama, Gewalt und andere Komplikationen vorprogrammiert. Wie fandet ihr Animal Kingdom?
Mich hat das direkt an Bloodline erinnert, diese Netflix-Serie, die wir besprochen haben, dass man in so eine Familienbeziehung eingelassen wird und dann erstmal gar nicht weiß, wer ist und merkt, da schlummert aber das Verbrechen doch unter anderem. ich muss sagen, sorry, ich habe es nicht geschafft, diese Serie ganz zu gucken. Es war echt bei mir richtig knapp, war noch in Dresden, bin noch hergefahren, habe dann noch geschafft, die zur Hälfte zu gucken, die Folge. Mir hat die Eröffnungsszene sehr gut gefallen, in der wir Jay da sehen mit seiner toten Mutter auf der Couch, während er Fernsehen guckt. Ich fand, das war ein schöner Einstieg in die Serie. Das hat direkt angefangen. Und ich fand auch diese Stimmung mit diesem, da haben wir wieder auch so ein Matriarchat da bei diesen Gangster-Onkeln. So ein bisschen wie bei Fargo Staffel 2. Das gefällt mir ganz gut. Ich finde auch diese komische Surfer-Bro-Dude-Atmosphäre, die wir haben, gemischt mit Verbrechen, irgendwie mal was ich so jetzt noch nicht gesehen habe. Und deswegen finde ich es ganz interessant. Ich glaube nicht, dass ich das weitergucke, aber ich habe mir so viel nicht dazu sagen. Ich fand, das war ganz solide gemacht. Ich weiß aber nicht, wie es dann, ich glaube, der Raubüberfall ist dann in der zweiten Hälfte der Folge. Nee, den habe ich dann schon gar nicht mehr gesehen.
Das vorweg, wie viele Folgen soll es davon eigentlich geben? Wisst ihr das?
10, glaube ich. Also es ist so eine Art, so eine halbe Miniseries. 10 oder 12. Ja.
Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich finde, Animal Kingdom hat einen guten Style so und funktioniert für mich echt gut so. Ich weiß nicht, wir haben halt so ein bisschen, das hat mich ein bisschen an Sons of Anarchy auch erinnert, neben Bloodline, weil wir haben auch wieder, ich sag mal salopp, die Gangster-Milf umgeben von gestörten Männern. Mhm. Das kennt man. Und das ist hier schon hardcore, was die für ein Rad abhaben. Also gerade zum Ende der Folge checkt man das noch ein bisschen besser und merkt erst zusammen mit Jay halt, in was für einen neuen Albtraum er da eigentlich gerade geraten ist, so Tag 2, nachdem seine Mutter gestorben ist. Mhm. Ich find's ganz schön, wie er in diese Welt kommt, die erstmal so wirkt wie, oh geil, weiß nicht, würde man sich als kleiner Junge drüber freuen, geil, Oma mit Kohle und irgendwie alles am Start, irgendwie Smoothie-Mixer, Pool, ist ja herrlich, Autos,
neue Schuhe,
ist ja richtig top, neue Schuhe, herrlich so, und dann aber natürlich dazu diese weirde Stimmung, diese komischen Onkels, die böse Onkels und und dazu aber auch noch diese Geschichte mit seiner Freundin und das finde ich auch ganz geil, er ist halt immer noch dieser Teenager, aber auch parallel, ne, der dann halt mit seinem BMX irgendwie durch am Strand lang tourt, im Hintergrund so irgendwie coole Synthie-Mucke und ich weiß nicht, das haben die echt gut hinbekommen und mir hat das ein bisschen Spaß gemacht und ich guck's vielleicht auch weiter, kann ich eigentlich sagen. Mal schauen.
Ich bin echt zwiegespalten, wie so oft. Ich, was du schon gesagt hast, Christian, die allererste Szene fand ich richtig geil. War so Lehrbuch Show Don't Tell, weil wie er da auf diesem Sofa sitzt und Fernsehen guckt, während seine Mutter halt schon bewusstlos ist. Da verstehst du halt sofort, was los ist. So, es ist halt klar, dass diese Sanitäter auch schon öfter da waren und was weiß ich was. Und das ist alles so seine ganze Einstellung. Oder die ganze Beziehung mit der Mutter ist eigentlich da drin.
Ja.
In dieser Szene. Und das ist wirklich wunderbar stark gemacht. Aber danach flacht es, finde ich, doch ein bisschen ab. So, also, oder ja, nach der ersten Szene habe ich wirklich sehr viel erwartet. Aber dann geht es doch irgendwie in so, ja, schlechteres Show Don't Tell über, wie ich fand. Und irgendwie, weiß nicht, der Grundkonflikt wird schon ganz gut verdeutlicht, so dass er da, und das ist auch interessant, dass er halt da hinkommt und dann irgendwie zurechtkommen muss und auch irgendwie vielleicht sogar auch Bock hat, da mitzumachen und er weiß es halt einfach nicht, so das ist ganz gut, aber irgendwie fand ich den Stil dann doch ein bisschen komisch, weil es halt teilweise so sehr bedrückende Stimmung irgendwie ist und dann aber ist auf einmal Cut, irgendwie coole Mucke und erstmal irgendwie 5 Clips von irgendwelchen Surfern, die halt surfen und irgendwo ist eine fette Poolparty und so, fand ich so ein bisschen all over the place vielleicht, weiß ich nicht, also ich fand, hat nicht so gut es dann geschafft, sich auf eine Stimmung einzupegeln, auch zum Ende der Folge hin. Aber ist schon interessant, ich fand die Schauspieler leider, gerade die beiden verrückteren Onkel, also es gibt ja 4 Onkels und zwei,
das
also
so Lural ist einfach Onkel, das wisst ihr schon.
Und Stefan, ja.
Und ich fand den klarsten von allen, weiß nicht, ob das Bass ist oder wie der heißt.
Ja, ja.
Den fand ich cool und diesen Pope fand ich auch cool. Die anderen beiden fand ich ein bisschen schauspielerische Grabbelkiste, ehrlich gesagt.
Ist der Pope bei Mendelssohn im Original?
Weiß ich nicht.
Weiß ich man nicht. Aber was ist das denn für ein geiler Film? Warum habe ich davon nicht gehört? Irgendwie Joel Edgerton, Ben Mendelsohn und auch Guy Pearce. Den müssen wir unbedingt mal gucken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir mal.
Auf jeden Fall. Ich finde, das war ein sehr, sehr fähiger Pilot, der eigentlich genau das macht, was man von ihm erwartet. Also sprich, die Handlung kommt noch nicht allzu sehr in Fahrt, aber man bekommt ein echt gutes Gefühl für so Charaktere, Stimmung, Setting. Und bis auf zwei Ausnahmen, ein bis zwei Ausnahmen, hat mir das echt gut gefallen. Ich fand, die hatte richtig Dynamik, diese Gangsterfamilie.
Ja.
Also echt genug, um dich dann eine Stunde lang bei der Stange zu halten. Auch wenn diese einzelnen Onkel jetzt noch nicht mega gut ausgearbeitet sind. Also du hast den waghalsigen Drogen- und Party-Onkel, dann den straighteren, verantwortungsvollen Business-Onkel, du hast den creepy und gefährlich Onkel und den vierten, ja, der fährt Auto.
Onkel Benz.
Was ich sagen
will, Familie.
Man kann die gut auseinanderhalten. Und dieses Fundament...
Obwohl niemand ein T-Shirt anhat, ja.
Danke, Opa.
Lass mich doch mal meinen Punkt zu Ende machen. Dieses Fundament, auf dem dann später eben diese individuellen Storylines oder Charakterbögen dann aufgebaut werden, das ist da. Und das ist alles, was der Pilot machen muss. Das Einzige, was für mich nicht passt, ist die Großmutter. Also für den Kopf von der Gangsterfamilie, eben für eine Matriarchin, war sie mir zu schwach. Gerade im Vergleich mit Fargo, mit Sons of Anarchy. Sie hatte die Ausstrahlung nicht, fand ich. Und sie, man hatte nie das Gefühl, dass sie hier was zu sagen hat. Also es gab so ein paar Szenen, Konflikte mit ihren Söhnen, wo ich mir gewünscht hätte, sie würde mal durchgreifen, sie würde mal mehr Stärke zeigen. Sie hat so ein bisschen gebuckelt unter ihren Kindern. Das hat für mich irgendwie vom Ton her nicht zu dieser Serie gepasst.
Echt? Also mir hat Ellen Barkin so als die Matriarchin echt gut in Kram gepasst. Und ich glaube, die wird irgendwann die Schellen auch nochmal auspacken, ehrlich gesagt, ist so meine Meinung. Ja. Ich finde, für mich ist so ein bisschen die Frage nach dem Piloten, bin ich genau deiner Meinung, der hat perfekt funktioniert. Für mich ist noch so die Frage, ob ich da Bock drauf habe. Denn ganz klar, diese Serie ist auf Krawall gebürstet. So, und ich weiß nicht, und das ist schon mega konstruiert. Ich meine, die Leute haben halt richtig ein Rad ab. So, und ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Also das ist ja Drama noch und nöcher. Also wirklich mit der groben Kelle mal wieder. Aber handwerklich, ja, weiß ich nicht. Nee, ich werde es machen. Ich werde mal mich auf diese wilde Wahnsinnsfahrt ins Herz der Dunkelheit begeben, fürchte ich.
Ja. Handwerklich fand ich es auch gut. Ich fand die Kameraarbeit wirklich super. Es war schön eingefangen. Ich fand auch diese Vermischung geil von so California Beach Surfer Party Stimmung und dann dieser doch sehr, sehr düsteren kriminellen Ebene. Ich fand, das war in schöne Bilder gepackt und auch gerade in diesen heftigeren Szenen hat mir das gut gefallen. Die Kamera immer so ein bisschen von unten, immer so ein bisschen verwackelt, wie so dieses Verbrechen und die Gewalt irgendwie eingefangen wird. Fand ich eigentlich echt gut. Das Problem ist nur, dasselbe wie du, Max, das ist alles nicht schrecklich neu. Also diese kriminelle Familie, die hatten wir in Bloodline, die hatten wir in Fargo, die haben wir in Sachen wie Sons of Anarchy. Noch sehe ich nicht, wie sich das abheben wird.
Genau.
So dieser super originelle Spin auf dieses Genre, den sehe ich noch nicht. Aber ich würde das nicht abschreiben. Ich denke, der Serie kann man 3 Folgen geben, getrost, und sich dann entscheiden, ob das für dich persönlich genug Interesse weckt, um weiterzugucken. Deswegen gibt es von mir auch erstmal auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, ich denke, von uns allen so leicht, ne? Von Horst nicht und ich habe es ja gar nicht ganz gesehen, also ich kann leider nicht zu sagen.
Ja, ich glaube, der Spin soll halt hier sein, dass du halt mit jemandem, der da eigentlich nichts mit zu tun hat und quasi wider Willen aber mitmachen muss und vielleicht dann doch auch will. So, das ist halt so der Hauptunterschied jetzt zu Fargo zum Beispiel, wo du einfach nur die Abbildung quasi der Familie siehst. Finde ich aber jetzt auch dann, also da finde ich so, wie es bei Fargo ist, dann doch geiler irgendwie. Aber ja, kann man sich angucken. Für mich ist es eher nichts, aber ich glaube, das ist schon eine gute Serie.
Wie fandet ihr den Piloten? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Die zweite Folge ist auch schon raus. Ich glaube, die haben beide hintereinander veröffentlicht. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt? Ich habe den Film Mistaken for Strangers gesehen, der mir schon oft ans Herz gelegt wurde, den ich immer aufgeschoben habe. Und jetzt hatte ich mal Lust, den zu gucken. Das ist der Film von der Band The National. Und es geht nicht darum, so einen normalen Tourfilm zu machen, sondern The National waren auf Tour und haben Matt Berninger, das ist ja der Frontmann quasi der Gruppe, hat seinen Bruder, Tom heißt er glaube ich, gefragt, ob er mit auf Tour kommen will und Roadie sein möchte. Und dann hat sich Tom gedacht, okay, ich mache gleichzeitig noch eine Dokumentation über diese Band. Und das Ding ist, dass Matt Berninger so ein halber Superstar eben ist und Tom ist der absolut letzte im Keller hockende Mega-Nerd, der gar nichts kann. So, der kann wirklich nichts, der interessiert sich einen Scheiß für The National, der hört nur Metal, der findet, das ist keine richtige Musik, der findet, die leben den Rock'n'Roll-Lifestyle überhaupt nicht. Und kann auch nicht richtig filmen, hat irgendwie mal so 2 so Horror-Kannibalen-Filme wie gedreht, Lo-Fi, und kommt dann da mit. Und es geht viel, also er filmt halt bei ganz vielen Sachen, die Band sagt auch dauernd, ey, kannst du jetzt mal bitte nicht filmen, oder auch das Set aufbauen und so, die Roadies sagen immer, ey, mach jetzt mal die Kamera aus und sowas, ne? Und dadurch kommt so ein bisschen rüber, dass Matt, der große Bruder, schon eigentlich das Beste für seinen kleinen Bruder im Sinn hat, aber auch ihn nicht so richtig versteht und der kleine Bruder auch den großen eigentlich nicht und die sich erst so langsam annähern über diese Reise. Irgendwann wird er dann auch gefeuert als Roadie und so weiter. Und es ist hammerwitzig, weil dieser Typ einfach der Oberknaller ist. Das ist so lustig. Irgendwann sind sie bei Matt Berninger in seinem komischen Haus und da so einen reichen Villa irgendwie. Und er sagt, ah, ich glaube, da oben wohnt Moby halt so. Ne? Und währenddessen ist halt sein Bruder halt mit so zwei so aufblasbaren Delfinen halt so in diesem Pool und dreht sich halt da so und so, ey, Moby! Schreit halt so immer. Und so ist es halt irgendwie so, der Film. Und er sagt irgendwie, ey, du kannst nicht irgendwie deine nasse Badehose hier in den Tourbus hängen. Und überhaupt, wo warst du überhaupt baden? Also, ne? Und so, also das ist echt, manchmal denkt man, das muss fast gescriptet sein. Und es ist aber schön, so zu sehen, wie die sich dann doch mehr verstehen können und was dann am Ende für ein Film draus wird. Und du hast auch ganz coole Konzertszenen. So. Also echt, den kann ich euch nur empfehlen, auch Leute, die The National nicht mögen. Hammerlustiger Film. Dann, war die E3 in dieser Woche, diese größte Gaming, nicht die größte Gaming-Messe, das ist ja die Gamescom, glaube ich, in Deutschland, aber die so wichtigste Pressemesse eigentlich für Videospiele, wo dann immer die großen Firmen Sony und Microsoft so riesige Pressekonferenzen haben. Und da habe ich so ein bisschen die Berichterstattung bei Rocket Beans TV geguckt, kann ich auch nur empfehlen, wer sich dafür irgendwie interessiert, weil die Leute halt alle in der LA sind, auch so eine Villa mit Pool haben und dann irgendwie abends im Pool sitzen und irgendwie Burger essen und halt darüber reden, welche Spiele sie gesehen haben, ist echt lustig. Und da habe ich für Detektor FM Gregor Katsios zu interviewt. Ja. Und der hat den Plauschangriff ja gegründet. Das ist eigentlich der erfolgreichste deutsche Gaming-Podcast. Und den habe ich früher, ich glaube vor 5 Jahren oder so, angefangen zu hören. Und ohne den Podcast gäbe es weder Dr. Peng noch diesen Podcast hier. Also das hat mich eigentlich so an Podcast rangeführt. Und es war irgendwie richtig cool, mal mit dem irgendwie reden zu können. Kann man sich anhören auf Detektor FM. Soundqualität ist leider nicht so gut, weil wir das übers Handy führen mussten, das Gespräch. Genau, und dann würde ich mal zu euch gehen. Denn es ist ja auch, hat ja auch die EM jetzt angefangen.
Ja, keine Zeit für Popkultur. Es gibt Fußball, zwar jeden Tag. Ich bin ja in einem Tippspiel, muss ich sagen. 10 Leute, ich bin Vorletzter. Ich habe jedes Spiel falsch getippt. Es regt mich richtig auf. Da bin ich echt in meinem Stolz gekränkt. Aber herrlich. Also du hast nichts zu tun. Und aber es ist schon nach 15 Uhr. Das heißt, ab jetzt kommen 9 Stunden Fußball. Also ich finde das herrlich.
Ja.
Für mich ist das eine gute Woche. Guckt ihr auch viel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn ich kann. Und also schon eigentlich so 2 Spiele am Tag. Und es gibt für mich auch einfach nichts, was entspannender ist als Fußball gucken. Es ist herrlich. Es ist für mich die schönste Zeit des Jahreszeit. Ne? EM, WM, ne? und ich meine, ja, super. Ne? Gestern Cristiano Ronaldo verschießt einen Elfmeter. Das sind wieder Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Und ja, es ist ich finde es immer, ja, keine Ahnung, geil. Ja,
ich gucke immer so ein bisschen nebenbei ab und zu. Ich habe irgendeinen ultra langweiliges Spiel, auch so 0-0, irgendwas, ich weiß nicht, irgendwie Ukraine gegen sonst irgendwen, keine Ahnung. Und da war irgendwann so langweilig, dann habe ich den Ton ausgemacht und nebenbei das Benny Hill-Theme angemacht. Und war 5 Minuten oder so doch erstaunlich köstlich amüsiert. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ansonsten hatte ich so einen Freiburg-Moment einfach, weil ich mit einem Kumpel beim Public Viewing war, aber im Grünhofen, das ist hier so ein, das ist so ein linkes Café und mit Coworking Space und so, ganz progressiv. Und da waren halt schon so bestimmt so 100 Leute und davon hatten, glaube ich, 3 oder so ein Deutschland-Trikot an. Oh, und alle anderen standen halt einfach nur so rum und haben sich die ganze Zeit unterhalten während diesem langweiligen Spiel gegen Polen. War aber eigentlich ganz angenehm. Aber ja.
Das ist ganz witzig, ich kann bei mir schon wieder meine Entwicklung irgendwie, war so lustig mit dieser EM, weil ich dachte, ich gucke ja nie Fußball, ne? Ich bin ja wirklich so richtig lame-o, nur wenn Deutschland spielt bei so Meisterschaften gucke ich, ne? Also das der Graus eines jeden Fußballfans, ne? Und dachte ich so, okay, ja, ich habe wieder Bock und sowas, bin mit meiner Mitbewohnerin, die arbeitet da in der Wärmehalle in Leipzig, so eine Kneipe, und die haben das auch gezeigt und bin hin. Und das erste Spiel Ukraine fand ich irgendwie echt cool und so geil, ja, alles cool. Und dann beim nächsten Mal halt gegen Polen, und dann saß ich so da irgendwie nach diesem Spiel in der Halbzeit und dachte mir so, Alter, was machst du hier? Es kam alles weg wie so Kriegsflashback, weißt du, so, du findest doch Fußball voll langweilig, das ist doch total scheiße alles. Und ich hatte auch wieder vergessen, dass in diesen Vorrunden das ja auch unentschieden ausgehen kann. Das ist ja immer das Geile an Turnieren, dass wenigstens einer gewinnen muss. Und dann bin ich irgendwie in der 70. Minute dann nach Hause gegangen. Ich glaube, ab Viertelfinale bin ich wieder dabei. Aber mein Highlight ist natürlich einmal, wie Boateng da diesen Ball da aus dem Tor da wieder rausgeangelt hat. Ich fand es herrlich.
Herrlich.
Und dann natürlich, wie Jogi Löw sich da in der Hose und dann da dran riecht. Das finde ich einfach, ich hab's schon immer auf Duty gesagt, er ist mir mega sympathisch geworden.
Das Beste daran ist ja die Pressekonferenz mit Poldi danach.
Das
war
auch so lustig.
Ich muss ja sagen,
lustigster Clip der Woche.
Mir fehlen ja aber wirklich, da muss ich jetzt mal nostalgisch werden, und früher war alles besser, mal wieder ein Beleg dafür ist. Es fehlen mir einfach Netzer und Delling. Ich finde, Matthias Obtenhövel und Mehmet Scholl sind wirklich solche Gesichtselfmeter, Alter, die sollen die Fresse halten und wirklich die sollen nicht mal im Radio arbeiten, weil reden können sie auch nicht. Ich finde es wirklich, ich weiß nicht, braucht da keiner. Also ich freue mich, weil Olli Welke bin ich jetzt auch nicht so von irgendwie mega, aber da ist wenigstens der Titan noch so, und den finde ich sympathisch. den finde ich gut. Aber sonst, ey, ich weiß nicht, was ist, wo sind die schönen Blumen hin? Was ist
und es passiert? Fehlt auch mal an neuen Kommentatoren, finde ich. Also ich finde die alle nicht schlecht, aber ich finde auch keinen richtig gut. Es gibt da keinen Standard. Bela Reti ist halt irgendwie so ein bisschen langweilig und irgendwie hier Steffen Simon oder wie er heißt, da kann ich auch bei einschlafen oder was häkeln. Naja, also vielleicht mal eine neue Generation Fußballkommentatoren.
Na, es hat doch jetzt eine weibliche Kommentatorin bei zwei Spielen und es gab den mega Shitstorm im Internet.
War das, es soll auch super, super schlecht gewesen sein, habe ich gehört. Stimmt das?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand die richtig gut. Die hatte richtig Ahnung und die hat auch richtig Emotionen reingebracht und ich habe mir da auch die Kommentare dann durchgelesen, dann natürlich auf Facebook die Bildungselite. Ja, die kann noch so gut sein, eine Frauenstimme und Fußball, das passt einfach nicht. Und das ist halt die Meinung, die Leute...
Du hast ein Argument, aber das passt einfach nicht. So, na gut.
Ich überlege mittlerweile schon, ob ich diesen Ghostbusters-Film gucken muss, einfach nur, um gegen diesen Anti-Frauen-Shitstorm zu sein. Aber der Film sieht wirklich scheiße aus in den Trailern. Aber bei manchen Sachen denke ich mir echt so, ey, was ist da eigentlich los? Keine Ahnung. Ich finde, ist es nicht in Spanien oder so, dass die zwei Kommentatoren immer haben? Das finde ich, glaube ich, mal ganz geil. Ja. Das finde ich eigentlich lustig, weil eigentlich ich mag das bei so... Let's Plays zum Beispiel auch nur gerne, wenn zwei Leute das gleichzeitig spielen, weil es dieses Kumpelhafte hat. Und irgendwie, das fände ich, glaube ich, auch ganz lustig, wenn man
in England haben sie das halt auch. Und das, ich finde das nice. Ich finde das eine gute Sache. Also in Deutschland, Bela Reti pennt wirklich manchmal. Also der pennt wirklich manchmal ein. Und das stört einfach.
Na gut, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 108. Pencast. Da reden wir über den neuen Reffen-Film The Neon Demon. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com/derPencast. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pencasts und Off-Duties angeht. Und außerdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback und diskutieren eure Meinung auch gerne im Podcast, wie auch wieder in dieser Woche. Schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de oder tweetet @derPencast. Und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Und auf patreon.com/derPencast könnt ihr uns auch mit ein paar Euros unterstützen. Dann können wir uns eine neue Website und endlich GEMA-lizenzierte Musik leisten. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. So, das war einfach richtig scheiße. Also das können wir mal festhalten.